ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind in einem Land mit vielen sehr unterschiedlichen Facetten unterwegs, heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind gleich in Ecuador, einem Land mit geradezu überwältigender Naturschönheit, einem Land, das um die Gefährdung dieser Natur weiß und daher die Natur zur Rechtsperson erklärt hat, die klagen kann. Mit der Natur, dem Wald, der Natur, die Recht hat, und mit dem Leben der Indigenen beschäftigen wir uns heute so intensiv, wie es möglich ist. Wir tun das mit Elisabeth Weidt, die wirklich weiß, wovon sie spricht, die immer wieder für längere Zeiträume in Ecuador war und uns jetzt davon erzählt. Hallo Elisabeth.
Hallo Udo.
Elisabeth, wie bist du nach Ecuador gekommen? Wie bist du zur Kennerin geworden? Habe ich eben gesagt, dass du Kennerin bist. Ne?
Der Zufall hat mich nach Ecuador gebracht, das allererste Mal. Ich wollte unbedingt einen Freiwilligendienst machen und es war mir einigermaßen egal, wo mich der hinführt. Ich wollte einfach nur weg, raus aus Deutschland, raus aus meinem kleinen Dorf. Und dann hat mich dieser Freiwilligendienst nach Ecuador gebracht. Und Kennerin, ich weiß nicht, ob man überhaupt je Kennerin von irgendeinem Land sein kann. Ich bin auch keine Kennerin von meinem eigenen Land. Aber ja, ich habe sehr viel Zeit dort verbracht und bin ziemlich tief eingestiegen.
Also ein bisschen kennst dich aus, ich weiß, ja. Kennerin, immer so ein schwerer, gewichtiger Begriff. Du bist aber mit vielen Interessen gereist, hast du eben schon gesagt, auch als Reporterin natürlich, davon hören wir ja gleich. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt nach Ecuador reisen will und möchte, wem kannst du es empfehlen, was muss ich mitbringen?
Mut, ein bisschen Mut, glaube ich, gehört dazu. Mut, sich auf Unbekanntes einzulassen, auf Ungeplantes. Also man kann nicht davon ausgehen, dass der Bus tatsächlich um 10.10 Uhr dann abfährt. Gut, das ist bei der Deutschen Bahn manchmal auch nicht unbedingt der Fall. Aber man sollte sich schon durchschlagen können und man sollte ein bisschen Spanisch beherrschen, weil im Alltag trifft man nicht unbedingt auf Menschen, die Englisch können und erst recht nicht Deutsch. Und aktuell ist die Sicherheitslage in Ecuador auch nicht unbedingt sehr zuverlässig, nicht in allen Teilen des Landes, vor allem an der Küste und in Guayaquil ist es schwierig. Es gibt andere Regionen im Land, wo man sich problemlos bewegen kann. Am besten kann man sich in Bussen bewegen dort.
Das heißt, man muss sich schon ein bisschen vorbereiten und gucken, wo man hin kann und darf und wohin nicht, richtig?
Ja, man muss einfach Zeit mitbringen, würde ich sagen. Also es gibt ja unterschiedliche Arten zu reisen. Entweder man übergibt alle Verantwortung einer Reiseorganisation, da gibt es auch genug Vertrauensvolle vor Ort oder Leute, die das von hier aus organisieren. Dann kümmern sich andere Leute darum, dass man von A nach B kommt und dass alles sicher ist und so weiter. Und da gibt es auf jeden Fall vertrauensvolle Organisationen. Oder man kümmert sich halt selber drum, aber dann dauert das Zeit und Energie.
Das Recht der Natur, das Recht zu klagen, habe ich ja eben schon mal erwähnt, davon hören wir gleich noch mehr. Wann hast du davon gehört? Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal gehört hast, dass die Natur ein Recht zu klagen hat?
Ja, ich habe es am Anfang überhaupt nicht ernst genommen. Ich dachte, das ist ja eine lustige Idee, sowas wie das Bruttosozialglück in Bhutan oder sowas. Was haben sie sich denn da ausgedacht? Ich habe es überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe es mitbekommen, weil ich über sehr viele Jahre einen Kupferminenkonflikt in Ecuador begleitet habe und die Leute dort vor Ort haben auf verschiedenste Arten versucht, ihren Wald zu schützen. Und irgendwann haben sie dieses Instrument eben auch benutzt und haben angefangen zu klagen. Und deswegen bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden und habe mich auch intensiv damit beschäftigt, was das denn eigentlich ist.
Das ist ja was ganz Besonderes in Ecuador. Warum ist gerade Ecuador da jetzt Vorreiter?
Auch das ist ein bisschen mit dem Zufall verbunden gewesen. Ecuador hat sich eine neue Verfassung gegeben und zwar mit runden Tischen. Also viele Menschen im Volk haben sich an der Verfassung beteiligt. Es war ein langer Prozess über 2 Jahre und Ecuador hat eine Bevölkerung, wo die Indigenen noch einen sehr hohen Anteil haben und bei indigenen Menschen spielt die Natur eine große Rolle. Und die und andere umweltinteressierte Menschen haben diese Idee in der verfassungsgebenden Versammlung sehr nach vorne gebracht. Und am Ende hat tatsächlich auch das Volk dafür gestimmt, dass die Natur als Rechtsperson in die Verfassung kommt. Und Ecuador ist das einzige Land, wo diese Idee auf so einer tiefen Ebene verankert ist.
Dann geht es jetzt mit Elisabeth Weidt zum Wandern in den Wald.
Auf gut 2000 Höhenmetern schlägt sich eine kleine Gruppe Vogelbeobachter durch das Dickicht des subtropischen Nebelregenwalds. Von den Ästen hängen Flechten, an den Stämmen wachsen Orchideen, der Boden ist bedeckt von Moosen und Laub. Überall trieft und tropft es. Und wenn man genau hinsieht und schnell das Fernglas zückt, dann kann man hier mit die seltensten Vögel des Planeten entdecken. Zum Beispiel den stark vom Aussterben bedrohten Schwarzkastanienadler. Martin Obando hat die schnellsten Augen der Truppe. Er lebt in einem Dorf in der Gegend und arbeitet seit fast 30 Jahren als Bergführer in Los Cedros.
Uno va aprendiendo, va experimentando.
Man lernt und erfährt, wie weise die Natur ist, wie perfekt.
El uno está conectado con el otro.
Das eins mit dem anderen verbunden ist.
Tanto el humano con lo...
Wir sind ein und dieselbe Welt. Der Mensch genauso wie die Pflanzen und Tiere. Wenn wir uns mehr damit beschäftigen, mehr involviert sind, dann verstehen wir das besser. Dann gibt es eigentlich keinen anderen Weg, als das zu verstehen.
Heute ist er mit einer Gruppe Jugendlicher aus der Umgebung unterwegs. Es ist der internationale Vogelkundetag. Überall auf der Welt suchen heute Menschen nach Vögeln. Im Dickicht hat sich etwas bewegt. Zwei Jungs blättern ein Buch durch, suchen, was sie gesehen haben. Martin kommt dazu.
Oliver.
Gib mir mal das Fernglas. Ich glaube, er ist weg.
Sie lauschen, sie schauen.
Da sind sie. Hier, ein Kolibri.
Dann geht es weiter. In 10 Stunden Wanderung durch den wilden Wald finden sie die Spuren eines Bären, eine Gruppe Affen und knapp 30 Vogelarten. Darunter einen Andenfelsenhahn, einen schwarzen Phöbel, einen Akazienschnepper und einen Graubrustzaunkönig. Gut 350 Vogelarten wurden bisher in Los Cedros gefunden. 400 weitere werden hier noch vermutet. Es gibt eine Wissenschaftsstation, die alle Arten katalogisiert. Auch Pflanzen, Insekten, Reptilien und Säugetiere wie Affen oder gar Raubkatzen und den Andenbär. Los Cedros ist ein sogenannter Biodiversitäts-Hotspot, einer der artenreichsten Flecken, die der Erde noch geblieben sind. Sechs Uhr früh am nächsten Morgen in der Schutzstation von Los Cedros. Das ist die beste Zeit zum Vögel beobachten. Sie hüpfen in den Bäumen, Büschen und Blumen um die Holzhütte mit offenem Essensraum und Küche herum. Weiter unten liegen die spartanischen Häuschen zum Übernachten. Martin hat sich einen Kaffee gemacht und sitzt in Gummistiefeln auf der Holzbank mit dem besten Blick. Er hat schon viele durch den gut 5000 Hektar großen Wald geführt. Und ihn auch vor Gericht gegen einen Bergbaukonzern verteidigt. Erfolgreich. Ecuador ist nämlich das einzige Land in der Welt, in dem die Natur auf Verfassungsrang als Rechtssubjekt gilt. Sie wird hier nicht nur geschützt, weil sie dem Menschen dient, weil sie Rohstoffe liefert, sondern weil sie selbst ein Lebewesen ist, ein Subjekt mit eigenen Rechten.
Wir Menschen haben stark zur Zerstörung des Planeten beigetragen. Das können wir nicht leugnen. Was wir jetzt lernen müssen, ist, dass wir nicht auf demselben Weg weitergehen dürfen, sondern den Kurs ändern müssen. Und das Wenige, das noch da ist, das müssen wir schützen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Denn Wälder, Natur sind Teil unseres Lebens. Ohne sie können wir nicht existieren. Das ist nicht möglich.
Los Cedros war der erste Wald, der in Ecuador gegen eine Kupfermine vor dem Verfassungsgericht gewonnen hat. 2022 war das. Aber die Bedrohung ist noch da. Ein neues Unternehmen will an das Kupfer unter der Erde. Nach der Justiz versuchen die Naturschützer es jetzt mit der Kunst. Verschiedene internationale Künstler haben ein Lied mit den Stimmen des Waldes komponiert. Das Lied der Zedern. Los Cedros soll als Co-Autor in den Urheberrechten aufgeführt werden. Er ist ja schließlich eine Rechtsperson, könnte demnach auch Urheberrechte anmelden, so die Idee. Es wäre der erste Wald der Welt, der offiziell als Künstler anerkannt wäre.
Clouds deep in my sight.
Quito, die Hauptstadt Ecuadors, eine Millionenstadt. Hier ist das Amt für Urheberrechtsangelegenheiten. Heute soll der Antrag eingereicht werden. José Cueva, der Leiter des Reservats von Los Cedros, ist gekommen. Eine Biologin, der zuständige Bürgermeister und Kantonleiter sowie ein ehemaliger Richter des Verfassungsgerichts. Dazu einige Freunde und Unterstützer des Waldes. Eine Traube Waldfreunde überrumpelt die Behörde, begleitet von der örtlichen Presse. Sogar der Korrespondent von Al Jazeera ist da.
Wir sind gekommen, um die Urheberrechte an dem Lied Song für die Zedern anzumelden. Das Lied wurde vom Wald Los Cedros mitgeschaffen und wird international verbreitet werden. In Übereinstimmung mit der ecuadorianischen Verfassung wollen wir nun, dass die Urheberrechte auf den Wald Los Cedros angemeldet werden? Hier können Sie die Dokumente sehen.
Lo que deseo para el futuro de Los Cedros es que sea un espacio de
José Cueva, der Leiter der Schutzstation von Los Cedros. Er trägt die angegrauten Haare zum Dutt zusammengefasst, dazu Karo-Shirt, Jeans und Turnschuhe. Vom Schutz des Waldes allein kann er nicht leben. Er baut außerdem noch Kaffee an, den er Kaffee des Widerstands nennt. Und er hat eine kleine Schweinezucht mit Wurstmanufaktur.
Was ich mir für die Zukunft von Los Cedros wünsche, ist, dass es ein Ort des Lebens sein soll, des Naturschutzes, der Biodiversität. Ich hoffe, dass der Schutz nicht losgelöst von den Gemeinden im Umland abläuft. Auch die brauchen wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Ich glaube nicht, dass Naturschutz überhaupt funktionieren kann ohne die Gemeinden. Im Gegenteil, dann würde alles zugrunde gehen. Denn die größte Bedrohung des Waldes ist nicht unbedingt der Bergbau, sondern auch die schlechte wirtschaftliche Lage der Menschen hier. Dieses wirtschaftliche Desaster in diesem Land, das Versagen des westlichen Systems, die industrielle Landwirtschaft. Das alles hat eine dramatische Armut auf dem Land hier verursacht. Darum würde ich gerne sehen, wie der Wald gemeinsam mit den Gemeinden hier wächst, die würdevolle Alternativen zum Bergbau finden.
Elisabeth, das Recht der Natur, ist das denn schon wirklich auch bei den Menschen angekommen über den Kreis, ja, ich sag mal, der Aktivisten hinaus, von dem wir eben schon gehört haben?
Ja, es kommt drauf an, mit wem man so redet. Also wenn man einfach mit dem Bus zum Beispiel durchs Land fährt und sagt, man ist hier, weil man sich für die Rechte der Natur interessiert, dann kann es gut passieren, dass die Nebenperson sagt, hä, was, Rechte der Natur, habe ich noch nie davon gehört. Das ist mir sehr oft passiert. Also es ist schon ein Kreis derer, die sich für das interessieren. Und dieser Kreis ist aber sehr groß. Und der geht von den kleinen Bäuerinnen bis hoch an die Universitäten und natürlich an Menschen, die in den Gerichten sitzen.
Ist denn schon ja ein Fortschritt zu bemerken? Wenn ich jetzt durch Ecuador reisen würde, würde ich da etwas bemerken vom Recht der Natur?
Also Ecuador ist eins der biodiversesten Länder überhaupt, die es gibt auf der Welt. Also man sieht sowieso unfassbar viel Natur und die unterschiedlichsten Zusammensetzungen oder Ökosysteme von Natur. Aber vom Recht der Natur selber, wenn man nicht speziell mit diesen Menschen unterwegs ist, man sieht das nicht. Also man sieht nicht, oh, hier ist das Recht der Natur verankert. Man sieht vielleicht mal eine Demonstration in der Hauptstadt oder man trifft zufällig Menschen, die sich damit beschäftigen. Aber wenn man einfach so durchs Land fährt, sieht man es nicht unbedingt.
Elisabeth, wie groß ist denn das Stadt-Land-Gefälle in Ecuador? Du hast eben Guayaquil erwähnt, die Hafenstadt. Dann sind wir gleich bei den Indigenen, der Bevölkerung auch auf dem Land. Gibt es da überhaupt irgendeine Verbindung?
Ecuador, was mich so fasziniert an diesem Land ist, dass es so unglaublich vielfältig, verflochten und widersprüchlich ist. Also du findest viele indigene Menschen in den großen Städten auch, die dort leben. Du findest sie dann dort auch auf den Demonstrationen. Also es gibt große Verbindungen zwischen der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung. Also man kann das gar nicht so wirklich voneinander trennen. Leute vom Land gehen in die Stadt, Leute von der Stadt gehen zurück aufs Land. Das Gefälle ist eher so zwischen Arm und Reich. Also du hast einen wahnsinnig großen Unterschied. Wenige Menschen besitzen sehr viel und viele Menschen besitzen sehr wenig. Ecuador ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas.
Mit Elisabeth Weid jetzt in die Anden zur indigenen Bevölkerung.
Der Markt von Otavalo in den nördlichen Anden Ecuadors. Es herrscht dichtes Gedränge zwischen den Ständen, die Haushaltswaren, Kunsthandwerk, Stoffe und Kräuter anbieten. Es ist einer der größten indigenen Märkte von ganz Lateinamerika. Die Quechua-Indigenen der Gegend hier sind besonders bekannt für ihre feinen Stoffe und Kleidung. Fast alle tragen die traditionelle Tracht hier. Die Frauen in dunklem Rock und weißen Blusen mit Blumenstickereien, die Männer in Stoffhose und Hemd, beide mit Hut. Eine der wenigen Frauen in Jeans und Pullover kauft ein Bündel Kräuter.
¿Qué es eso? ¿Qué han comprado?
Was ist das?
¿Qué han comprado? Saumerio. Saumerio, ¿qué es?
Saumeria, für die Luft?
Ja, das ist eine Mischung aus Pflanzen und anderen Sachen, um die Energien im Haus zu reinigen. Wir haben das gesucht, weil meine Tochter nicht schlafen kann. Und es gibt Leute, die können Angst heilen. Sie haben uns gesagt, reinigt das Haus.
Zenaida Guachacmira stammt von einem der Dörfer der Umgebung. Ihre Vorfahren kommen aus verschiedenen Regionen Lateinamerikas, alle indigen, sagt sie. Sie selbst spricht aber keine dieser Sprachen mehr. Das ist über die Jahrhunderte der Kolonisation verloren gegangen.
Wenn du in einer Art Gemeinschaft arbeitest und verschiedene Energien, Lebensweisen und Wissen verbinden kannst, dann kannst du dich als indigen betrachten. So denke ich. Andere denken anders. Du kannst indigen sein, wenn du in einem Büro arbeitest, aber neben deiner Arbeit dort auch an dir selbst arbeitest, dich damit beschäftigst, warum du überhaupt existierst, dich mit deinen Vorfahren verbindest, mit deiner Rolle in der Gesellschaft, mit deiner Rolle innerhalb der Menschheit. Ja, dann bist du indigen.
Sie selbst arbeitet in einem Büro und auf dem Feld. Das heilsame Wissen über die Pflanzen wird von vielen genutzt und vor allem von den indigenen Hebammen kultiviert und weitergegeben. Eine von ihnen ist Marta Arotingo. Sie lebt ein paar Kilometer weiter nördlich zwischen zwei imposanten Vulkanen in der Kleinstadt Cotacachi und empfängt im Büro ihrer Organisation Paterna di Anacu, einer Schule für Hebammen und Pflanzenkunde.
Unsere Weltsicht bringt uns indigene Völker dazu, alle Elemente als lebendige Wesen anzuerkennen. Wir sind Teil von ihnen und sie sind Teil von uns. Die Erde ist unsere Mutter, denn sie ernährt uns. Sie gibt uns alles, was wir brauchen. Auch das Wasser ist für uns lebendig. Es ist Teil von uns.
Der Zustand der Welt bereitet ihr deshalb große Sorgen.
Was wird passieren, wenn alle Ökosysteme zerstört sind? Wenn alle Böden vergiftet sind? Was wird passieren? Hier sind zum Beispiel die industriellen Blumenplantagen ein Problem. Sie verpesten die Böden, das Wasser und sogar die Luft. Als Hebamme sage ich dann zu den Frauen, für deine Heilpflanzen such dir Blütenblätter. Aber nicht von den industriellen Blumen. Such wilde Blumen. Die Blumen, die noch gesund sind, die noch einen Duft haben, die noch die Süße unserer Mutter Erde in sich tragen, die sie uns schenkt.
Marta gehört zum Volk der Quechua. Sie ist knapp 40 Jahre alt, Mutter von 4 Kindern und trägt die Tracht ihres Volkes mit Stolz. Als junge Frau ist sie zum Informatikstudium in die große Stadt gegangen. Computer haben sie fasziniert. Aber in der Stadt, da ging es ihr dann so schlecht, dass sie nach 3 Semestern abbrechen musste.
Alles ist darauf ausgelegt, dass du zum Individualisten wirst. Es geht nur darum, was du produzieren kannst, was du verdienen kannst. Und wenn du professionell sein willst, musst du das und das und das aufgeben und sein lassen. Die Themen des Gemeinschaftssinns werden vergessen.
Am Freitag vor Ostern in Cotacachi. Auch die christliche Tradition spielt hier eine wichtige Rolle, auch unter den Indigenen. Marienstatuen, Blumengirlanden und Jesusfiguren werden in aufwendig geschmückten Wägen und Sänften durch die Kleinstadt getragen. Dazwischen immer wieder auch indigene Masken und Figuren. Die Karfreitagsprozession bewegt sich feierlich auf den großen Platz vor der Kirche zu. Viele Indigene in Ecuador sind katholisch. Manche vereinen Traditionen ihrer Vorfahren mit denen der Kolonisatoren, mit dem Christentum. Marta hält nicht viel von der Kirche.
Yo nací hablando quichua y aprendí español cuando fui a la escuela.
Ich bin mit Kichwa als Sprache aufgewachsen. In der Schule habe ich dann Spanisch gelernt. Dort sind mir immer mal wieder Wörter auf Kichwa rausgerutscht, weil es ja meine Muttersprache ist. Da hat mich die Lehrerin mit dem Lineal geschlagen. Das ist ungefähr 30 Jahre her, also eigentlich nicht so lange. Hier wird das nicht gesprochen, das ist hier verboten. Und die Religion, sie macht dir Angst. Vor diesem und jenem, vor allem. Alles ist Sünde, alles ist verboten.
De esto, de lo otro, de aquello, que todo es pecado, que todo es prohibido, ¿ya?
Marta Arotingo glaubt und arbeitet da lieber mit der Kraft der Natur. Für diese Arbeit wünscht sie sich mehr Respekt, Schutz und auch Gerechtigkeit, sagt sie.
Siento yo que es bastante necesario, importante para los pueblos originarios, sobre todo.
Das ist sehr wichtig und auch notwendig für uns indigene Völker, die wir uns ja um die Schätze der Natur kümmern. Für uns sind das keine Bodenschätze, sondern lebendige Orte. Land, das uns begleitet, das uns ernährt, das uns Energie gibt, das uns vor Krankheiten schützt, uns vor allem schützt.
In einer kleinen Gemeinde außerhalb von Cotacachi hält eine Schülerin von Marta eine Willkommenszeremonie für das Kind einer baldigen Mutter ab. Diese sitzt im Freien auf einer Decke im Gras und blickt auf beide Vulkane der Region. Um sie herum ihre Familie und ein paar Freundinnen, die ihren großen Bauch mit Schmetterlingen, Kringeln und Herzen bemalen und mit guten Wünschen besingen. Die werdende Mutter ist extra aus der Hauptstadt Quito angereist und hat sich für ein paar Wochen mit ihrer Familie in ein Häuschen hier einquartiert, weil sie ihr Kind so gerne mit den alten, fast vergessenen Traditionen zur Welt bringen möchte. Es soll Alma heißen, Seele.
Cuando estoy atendiendo partos, cuando somos cuidados.
Bei einer Geburt und in der Vorbereitung dabei zu sein, sind für mich wunderschöne Momente. Sehr zeremoniell. Dir bleibt nichts anderes übrig, als die Schönheit dessen, was da passiert, zu bewundern. Die Frau sich weiten kann, wie sie es möglich macht, dass ein Baby geboren wird. Und dass das alles auf eine liebevolle Art und Weise passieren kann, auf eine friedliche Art und Weise. Bei solchen Geburten fühle ich mich am meisten mit Mutter Erde verbunden. Da spüre ich, wie sie uns alle Tage alles gibt.
Identificarme y es como sentir como la madre todos los días está pariendo, pariendo alimentos, pariendo cosas así como.
Wir waren auf einem Dorfmarkt, wir besuchen einen Kakaobauern. Elisabeth, wovon leben die Menschen denn in Ecuador? Was sind die Hauptwirtschaftszweige?
Es kommt darauf an, wer die Menschen in Ecuador sind. Also die Bevölkerung teilt sich ja eben sehr in Arm und Reich auf und die Reichen haben Monopolstellungen in den großen Wirtschaftszweigen und die sind vor allem der Erdölexport und der Bananenexport. Und das Gros der Bevölkerung lebt aber eigentlich eher so von der Hand in den Mund, von kleinen Läden, von kleinbäuerischen Finkas und von so einem Alltag.
Welche Rolle spielt der Tourismus? Spielt er eine große Rolle für die Menschen?
Ja, der Tourismus hat in den letzten Jahren eine immer größere Rolle gespielt. Das Problem ist jetzt eben diese krasse Drogengewalt, die die Sicherheitslage so schwierig macht in Ecuador, was aber nicht alle Bereiche des Landes betrifft. Also man kann immer noch gut nach Ecuador fahren. Man muss halt aufpassen und sich vorher informieren.
Ja, du hast die Drogengewalt erwähnt, musste auch einmal sein jetzt in dieser Sendung. Hat der Staat das nicht im Griff oder haben die Drogenclans den Staat halb übernommen? Kennen wir aus anderen Ländern ja auch, aus Mexiko diese Klage. Ist das in Ecuador auch so ein bisschen ähnlich?
Ja, das ist ähnlich wie in den Nachbarländern von Ecuador. Ecuador hat aber nochmal die ganz besondere Lage, dass es eben zwischen zwei riesengroßen Drogenproduzenten liegt, dass es den Dollar hat, dass es eine große Armut hat, dass es ein sehr korruptes Land ist. Also es sind viele Gründe, warum die Drogengewalt so explodiert ist in den letzten paar Jahren.
Elisabeth, wir sind gleich bei einem Kakaobauern. Wir kommen zurück jetzt wieder zu den Wirtschaftszweigen, die etwas sympathischer sind. Ja. Könnte ich da als Normalreisender auch einfach hin mal anklopfen? Ginge das?
Auf jeden Fall. Also genau der Kakaobauer, bei dem ich war, der bietet das auch sogar an für Touristen oder für Leute aus Ecuador. Man kann dann sogar auch einen eigenen Kakaobaum bei ihm auf der Finca pflanzen und so eine Art Pate für den Kakaobaum werden.
Kakaopate, nicht schlecht, finde ich gut. Mit Elisabeth Weidt. Jetzt zum Kakao, der die Weisheit des Lebens in sich trägt.
Hier sind die Setzlinge für die verschiedenen Pflanzen. Wir haben Kakao, die meisten sind Kakao, aber wir haben auch verschiedene Bäume und Früchte.
Hier sind die verschiedenen Stadien der Keimlinge aus den Kakaosamen. Ich glaube, die hier sind 3 Wochen alt, oder?
Ja, 3 Wochen.
Colin und Selina führen über ihre kleine Finca mitten im Regenwald an der Pazifikküste von Ecuador. Auf einem halben Hektar haben sie nach den Regeln der Permakultur verschiedene Bäume, Früchte und Gemüse angebaut. Permakultur bedeutet, sich den Kreisläufen der Natur anzupassen. In Ecuador gibt es viele Bauern, die so arbeiten und sich auch in einem Netz organisieren, um Wissen auszutauschen. So hat Colin beispielsweise gelernt, wie wichtig es ist, das gefallene Laub auf dem Boden zu lassen, statt es wegzuräumen.
Hier unten drunter ist es sehr feucht. Das Laub wird dann zu mehr und mehr Erde. Und das hilft den Wurzeln des Baums und auch dem Geflecht aus Pilzen hier. Denn es ist wichtig, dass die Pilze Nährstoffe wie Nitrogen, Phosphor und Kalium transportieren.
Auf der Finca von Colin und Selina ist so in den vergangenen 7 Jahren ein essbarer Wald aus Bananen, Mangos, Bohnen und Kräutern gewachsen. Ihre wichtigste Pflanze hier ist der Kakao. Den verkaufen sie im nächstgelegenen Dorf an Einheimische und Touristen. Kakao Ayampe.
Das ist Kakao. Jede Kakaopflanze hier kommt von unseren alten Bäumen. Die sind 110 Jahre alt.
Colin ist eigentlich Archäologe und stammt aus den USA. Die archäologische Forschung hat ihn immer wieder nach Ecuador gebracht und irgendwann ist er geblieben. Mittlerweile hat er sich aber fast ausschließlich der Landwirtschaft und dem Kakao gewidmet. Im vergangenen Jahr kam nun erneut eine umfassende Studie zum Ergebnis, dass im heutigen Ecuador der Ursprung des menschlichen Kakaokonsums liegt. Vor mehr als 5000 Jahren haben Menschen hier schon die Kakaobohnen zu einem köstlichen, nährstoffreichen Getränk verarbeitet.
Der Kakao war für unsere Vorfahren sehr wichtig. Er galt als Speise der Götter. Die Geschichte ist, was uns am meisten beeindruckt hat. Das hat uns dazu gebracht, den Weg des Kakaos weiterzugehen.
In dem Bauernhaus aus Holz mit den großen Fenstern bereitet Colin 3 Tassen Kakao zu.
Die Verbindung zu der Pflanze ist abgerissen. Viele Leute sagen einfach, ich mag Schokolade. Sie essen Schokolade und haben keine Ahnung, wo sie herkommt. Einmal hat mich meine Oma gefragt, Colin, was machst du eigentlich in Ecuador? Ich? Schokolade. Sie? Wirklich? Sie wusste nicht, wo Schokolade herkommt, was Kakao ist. Es gibt so eine Trennung in unseren Kulturen. Das ist doch das Wichtigste. Woher kommt dein Essen?
Für die beiden ist die Art, wie sie und viele Kollegen aus der Permakulturszene Ecuadors Kakao anbauen, auch eine Art, diese Verbindung zurückzubringen und die Natur zu schützen. Die genetisch bearbeiteten Kakaopflanzen würden zwar mehr produzieren und schneller wachsen, aber man müsste hektarweise Wald fällen, weil sie so viel Sonne brauchen und meist nur in Monokultur angebaut werden.
Si puedes salvar la selva, puedes salvar el mundo. ¿Qué es el mejor contra carbón?
Wenn er den Wald retten kann, kann er die Welt retten. Was ist das Beste gegen CO2? Bäume. Also kann ursprünglicher Kakao, nicht der Genkakao, nicht die Klone, sie können Wälder retten, denn sie geben auch Geld an die Bauern, also wollen sie mehr pflanzen. Und in dieser Art des Esswaldes kann man mehr Nahrung produzieren, zusammen mit dem Wald.
In esas formas de agroforestría, de regenerativa y sintrópica, tú puedes producir más comida junto con la selva.
Am Strand von Ayampe, ein paar Kilometer von der Finca entfernt, sitzt eine Gruppe Frauen und lässt Tassen mit Kakao kreisen. Anna lebt eigentlich in der Hauptstadt Quito und trinkt auch dort Kakao. Aber mindestens einmal im Jahr kommt sie hierher, um es mit Gleichgesinnten am Meer zu tun.
Kakao ist la medicina del corazón, la medicina del amor.
Kakao ist die Medizin für das Herz, die Medizin der Liebe. Und in unserem Herzen, da liegt unsere Kraft. Mir hat der Kakao sehr geholfen, denn ich war immer jemand, der ihre Gefühle und ihre Verwundbarkeit versteckt hat. Klar, in dieser Welt, die so strukturiert ist, so kapitalistisch. Sie ist nicht zum Fühlen gemacht und so stellen wir Mauern auf. Habe ich auch gemacht. Und der Kakao hat mir geholfen, weicher zu werden, ohne Angst.
Está hecho para adormecer ese sentir y también para que nosotros nos pongamos un escudo porque ese sentir con el tiempo se ha transformado en debilidad. Así que el cacao ha sido la medicina que me ha regresado a mi vulnerabilidad, a mi dulzura, sin que tenga miedo.
Der Kakao trägt für sie die Weisheit des Lebens in sich.
Me encanta porque el cacao es la medicina del amargor y de la dulzura.
Kakao ist gleichzeitig bitter und süß. Er hilft uns zu verstehen, dass das Bittere zum Leben dazugehört, dass es real ist. In den bitteren Momenten können wir die Wärme spüren, wenn wir von Gemeinschaft unterstützt sind. Denn im Bitteren ist die Liebe.
Sostenidos en comunidad que en la amargura hay amor.
Und am Ende traut sich Anna sogar, ein Lied für die Runde zu singen.
Elisabeth, wo muss man hin in Ecuador, wenn man sich zwar für das Recht der Natur interessiert, sich aber auch einfach mal erholen möchte? Wo kann und wo muss man da hin?
Also zum Beispiel zu diesem Kakaobauern an die Küste von Ayampe, da kann man sich sehr gut erholen. Oder auch in dem Wanderwald in Los Cedros kann man sich sehr gut erholen und einfach mal den Vögeln zuhören.
Elisabeth, der Kakaobauer, hast du eben erwähnt, ist auch an der Küste. Aber ich möchte jetzt mal richtig an den Strand, in die Sonne, ja, im Meer baden und wirklich im Sand liegen. Geht das auch?
Kannst du machen, auf jeden Fall. Musst nur aufpassen, wo du das machst, dass du da auch sicher bist. Und die Galapagos-Inseln gibt es ja auch in Ecuador, die gehören auch dazu.
Mit Elisabeth Weidt haben wir Ecuador kennengelernt und auch kennengelernt, dass es dort das Recht der Natur gibt zu klagen und wenn es geht, den eigenen Zustand zu verbessern. Das ist wirklich spannend. Elisabeth, danke.
Danke dir, gerne.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Pia Jansen, Wolfgang Sesko und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.